Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen heute nicht fortfahren in der Predigtserie über den ersten Timotheusbrief, sondern ich habe einen anderen Abschnitt aus der Heiligen Schrift herausgesucht, und zwar aus Lukas Kapitel 1, und zwar gleich die nächsten Verse im Anschluss an das, was wir in der ersten Schriftlesung gelesen haben. Und wir lesen die Verse 26 bis 28. Lukas 1, die Verse 26 bis 28. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt. Zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadigte, der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Soweit der Abschnitt für die heutige Predigt. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, es sind nur noch wenige Tage, etwas mehr als eine Woche, dann ist schon wieder Heiligabend und Weihnachten. Dann werden wir, wie alle Jahre, daran denken, an Leute wie Josef, Maria. Es wird uns wieder einmal in Erinnerung gerufen, der Name Bethlehem. Wir werden etwas von Hirten hören. Heute, wenn man von Weihnachten spricht, dann spricht man gerne von dem Fest der Liebe oder auch von einem Familienfest. Aber so viel wissen wir alle über Lukas 2. Was damals in Lukas 2 passierte, das war alles andere als eine Familienidylle. Da war ein Paar, hochschwanger. Es war unterwegs, weil die Mächtigen der damaligen Zeit sie dazu genötigt hatten, dass jeder in seine Heimatstadt zieht, um dort steuerlich erfasst zu werden. Und das bedeutete für Josef und Maria, sie mussten nach Bethlehem ziehen, denn dort war der Stammsitz Josefs. Politiker, ja, sie werden in Lukas Kapitel 2 genannt, die Großen der Welt, Augustus, Herodes. Aber es geht dort nicht um Politik. Die Großen der Welt, sie erscheinen dort eher als, soll ich mal sagen, Requisite, sozusagen nebenbei. Es kommen in der Weihnachtsgeschichte Hirten vor, aber es geht in der Weihnachtsgeschichte um alles andere als um Sozialkritik oder um eine Hirtenromanze, wie man gelegentlich hört. Hirten, das waren zu jener Zeit durchaus hartgesottene Leute. Nein, bei dem Fest, auf das wir wieder zugehen, da geht es um etwas anderes. Es geht auch um etwas anderes als um Weihnachtsgeschenke oder um Ausspannen. Es geht nicht um Familienidylle. Es geht auch nicht um Politik, Sozialkritik. Vielmehr geht es darum, dass Gott Mensch geworden ist. dass das Wort, das der Logos Fleisch geworden ist, dass Christus, der wahre Gott, Mensch geworden ist, Licht aus Licht. Er ist hineingekommen in unsere Finsternis. Und zwar, wie alle Evangelisten immer und immer wieder betonen, um uns zu erretten, um uns zu erlösen. Und heute Morgen, heute am dritten Advent, wollen wir bei dem Beginn dieses Ereignisses der Fleischwerdung, der Inkarnation des Sohnes Gottes stehen bleiben. Und da fällt auf, es begann keineswegs in Bethlehem. Die Hirten, Kaiser Augustus, sie werden noch nicht einmal erwähnt. Die Fleischwerdung des Sohnes Gottes, sie begann nicht mit der Geburt. Sie begann noch nicht einmal mit der Ankündigung der Geburt. Das kommt erst jetzt in den folgenden Versen, sondern sie beginnt mit einem Gruß. Mit einem Gruß. Mit einem Gruß aus dem Himmel. Einem Gruß von dem Engel Gabriel, dem Engel des Herrn, wie er in Lukas 1, Vers 11 genannt wird. Der Engel, der vor Gott steht, so nennt er sich selbst in Vers 19. Und ein solcher Gruß, der ist einzigartig in der Weltgeschichte und auch in der Heilsgeschichte. Nicht wahr, normalerweise grüßen Engel nicht. Sie haben es immer eilig. Sie haben das auszuführen, was Gott ihnen sagt. Und da gehen sie manchmal recht hart vor. Es sind keineswegs Engelein, wie wir uns das häufig vorstellen. Denken wir nur einmal an Elia, der dort niedergeschlagen, niedergedrückt unter dem Ginsterbusch lag und ausrief: Herr, es ist genug, nimm meine Seele von mir, ich will nicht mehr. Da kommt der Engel, das heißt, der stößt, der schlägt ihn gewissermaßen an die Seite. So weckte der Engel diesen Niedergeschlagenen, diesen Niedergedrückten, diesen in Schwermut verfallenen Mann auf, der dort innerlich völlig erschöpft war. Engel, sie werden im Psalm 103 einmal bezeichnenderweise Täter des Wortes genannt. Das ist ihr Kennzeichen, im Gegensatz zu uns Menschen. Täter des Wortes. Das ist ihr Merkmal, ihr Charakteristikum. Sie tun das, was Gott sagt, und sie tun es unverzüglich. Sie kommen gleich zur Sache. Sie halten sich nicht lange mit Formalitäten auf. Sie palabern nicht lange. Das ist eines der Kennzeichen der Engel. Hier aber nimmt sich ein Engel Zeit. Ein Gewaltiger unter den Engeln, er grüßt. Und so wollen wir uns diese Verse anschauen unter dem Thema ein Gruß aus dem Himmel. Ein Gruß aus dem Himmel. Erstens, Gabriel grüßt Maria im sechsten Monat. Eine Zeitangabe. Zweitens, Gabriel grüßt Maria in Davids Haus. Und drittens, Gabriel grüßt Maria in Evas Geschlecht. Das Laubhüttenfest war bereits ein halbes Jahr vorbei. Damals stand der Priester Zacharias im Halbdunkel im Allerheiligsten vor dem Rauchopferaltar und plötzlich erschien ihm ein Engel. Und Zacharias erschrak, und das heißt, er erbebte, er zitterte. Und bevor der Priester auch nur noch einen vernünftigen Gedanken zu denken vermochte, da stellte der Engel sich vor und sagte: Ich bin Gabriel. Nicht meistens bleiben Engel namenlos, wenn sie erscheinen. vor vielen, vielen Jahrhunderten, da hatten einige Engel ihren Namen genannt, Michael oder auch Gabriel. Gabriel erschien mehr als einmal. Denken wir an die Begebenheiten, die uns im Propheten Daniel berichtet werden. Zum Beispiel in Daniel 8, die Vision von dem Widder und dem Ziegenbock. Und was der Prophet dort sah, er erschrak schon durch die Vision, das legte ihm dann der Engel Gabriel aus. Dann gleich ein Kapitel später in Daniel 9, die Vision von den 70 Jahrwochen, die bis auf den Messias ausgerichtet sind. Auch da heißt es in Daniel Kapitel 9, Vers 21, der Engel Gabriel, er legte dem Daniel diese Vision aus. Ja, der Engel Gabriel, er war schon erschienen. Aber das lag inzwischen 500 Jahre zurück. Und danach wurde der Engel Gabriel nicht mehr auf dieser Erde gehört. Nicht wahr? Das ist ungefähr so, wie wenn wir heute uns zurückerinnern an die Zeit von Christoph Kolumbus oder Luther oder Calvin. Wer weiß noch viel von diesen Leuten? Und so ungefähr müssen wir uns das auch damals bei Daniel vorgestellt haben. Das, was blieb, das war noch eine schwache Erinnerung. Ach ja, so war das wohl mal damals. Und dann Daniel, der lebte noch in einer ganz anderen Kultur, in einem fremden Land in Babylon. Dieser Mann Daniel, der hatte noch keine Ahnung von den verschiedenen Strömungen im Judentum, wie den Pharisäern und Sadduzäern, die dann erst nach der babylonischen Gefangenschaft aufkamen. Er wusste noch nichts von den Römern und auch von Herodes. Er hatte keine Ahnung. Es war irgendwie eine andere Zeit damals. Und der Graben der Geschichte hin zu Daniel, zu der Erscheinung Gabriels, der erschien recht, recht breit. Menschen, auch Propheten Gottes, sie sterben. Sie gehen dahin bis zur Auferstehung am Ende der Tage, wie es am Ende des Buches Daniel gesagt wird zu Daniel. Aber auch wenn Menschen sterben, Generationen sterben, die Verbindung zu Gott wird nicht unterbrochen. Die Botschaft, die sie von Gott empfangen und verkündet bekommen haben, sie bleibt aktuell, weil es eine Botschaft hinein in die Zeit ist, aber nicht eine Botschaft aus der Zeit, sondern eben eine Botschaft aus der Ewigkeit. Und Zacharias, er durfte das alles hier im Tempel im Allerheiligsten als Erster erfahren, aber er darf es nicht weitersagen. Er bleibt stumm. Zacharias geht danach aus dem Tempel. Er hebt seine Hände. Er segnet das Volk, aber ohne Stimme. Er winkt nur mit den Händen. Die Menschen, sie bleiben überrascht zurück. Anfangs reden sie wohl noch über das, was da wohl geschehen sein mag. Aber wir wissen ja, wie das bei Menschen so ist. Eine Woche später, vielleicht auch zwei, da ist das schon wieder uninteressant. Anderes steht auf der Tagesordnung. Zacharias, der beendet seinen Dienst, der kehrt zurück in das Dorf, aus dem er gekommen ist. Und es wird um ihn und auch um Elisabeth still. Und dann wird Elisabeth schwanger. So heißt es in Vers 24, sie verbirgt sich 5 Monate lang. Irgendwann aber kann es Elisabeth nicht mehr verheimlichen. Es wird unübersehbar, sie ist schwanger. Sie wird runder, ein Kind meldet sich an. Ein Kind, das nach menschlicher Zeitrechnung viel zu spät gekommen ist. Und dann kommt der sechste Monat. Ich war, wir lesen diese Datierung hier in Vers 26. Gemeint ist nicht der sechste Monat im Jahr, sondern der sechste Monat der Schwangerschaft der Elisabeth. Und da wird es wieder Zeit für den Himmel. Vor einem halben Jahr war Gabriel auch auf der Erde, aber da war er in Jerusalem, im Tempel, im Allerheiligsten. Und er brachte seine Botschaft, und es heißt in Kapitel 1, Vers 11, er erschien. Nun aber lesen wir in Vers 26, er wurde von Gott gesandt. Es ist, als ob im Vergleich zu dieser Erscheinung damals im Allerheiligsten im Tempel die Erscheinung damals nur eine Vorbereitung ist. Andererseits wird dieser Auftrag des Engels Gabriel nach dem Kleineren, nach dem Vorbereitenden datiert. Zeit. Zuweilen scheint es, dass Gott mit Jahrhunderten, mit den Zeitaltern spielt, jongliert, so als ob er die Zeit nicht so wichtig nimmt. Ich Daniel rang einst mit der Frage, wann ist die Rückkehr des Volkes Israel nach Jerusalem? Daniel hatte bei Jeremia gelesen, 70 Jahre wird es sein. Wann wird der Tempel wieder gebaut werden? Das interessierte ihn eher, der da nur noch eine Ruine war. Er fragte sich, er fragte andere, wann soll das geschehen? Und Gott gab ihm damals auf manches seine Antwort, ob er alles verstanden hat. Aber am Schluss seines Lebens gibt Gott ihm folgende Weisung. Daniel, jetzt lege dein Haupt ruhig nieder. Was du gesehen hast, das ist für eine spätere Zeit. Ja, Gott zählt viel in Jahrhunderten. Es scheint, als ob das Werk Gottes über unseren Kopf dahin weht. Und hier lesen wir nun, dass Gott auch in Monaten zählt. Gott zählt in vielen Jahrhunderten, aber eben auch in Monaten. Auch wir pflegen jetzt im Dezember, so um Weihnachten herum, vielleicht dann auch nach Weihnachten, den Kalender für das kommende Jahr in Gebrauch zu nehmen, die Termine einzufüllen. Aber wer weiß von uns schon, was in 6 Monaten sein wird. Der Adventskalender Gottes, er ist jedenfalls auf ein Ziel ausgerichtet. Und wenn wir nun weiterlesen, und damit komme ich zum zweiten Punkt, Gabriel grüßt Maria in Davids Haus, dann lesen wir hier von Namen und Personen, die uns vertraut sind. Wir lesen von Galiläa, wir lesen von Nazareth, wir lesen von Josef, von Maria. Aha, so denken wir, das kennen wir doch alles. Aber bitte vergessen wir eins nicht. Nun, nach Jahrhunderten, klingen uns diese Namen sehr vertraut. Aber damals war es keineswegs so. Nicht wahr, es ist interessant, bevor Lukas hier den Namen Nazareth nennt, da muss er seinem ersten Adressaten, es war Theophilus, erst einmal deutlich machen. Also Theophilus, in dieser Richtung, da im Norden von Palästina, da musst du hindenken, sozusagen mit dem Finger auf der Karte gehen. In Galiläa, da wirst du dann, wenn du genau hinguckst, den Ort Nazareth finden, in eine Stadt von Galiläa mit Namen Nazareth. Nein, zu jener Zeit hatte Nazareth keinen Advents- oder Weihnachtsklang. Nazareth, das klang damals so wie heute vielleicht Lanau. Wer kennt dieses schon außerhalb von Mittelhessen? Oder nehmen wir die Namen Josefs oder Marias? Namen, die uns heute seit unserer Kinderzeit bekannt sind. Aber bitte, das ist heute so. Damals war Josef ein Hausbauer und es gab mehr Leute, die diesen Namen trugen. Und in dem Volk, in dem es einst eine Miriam gab, da ist Maria ein häufiger Name. Also ebenfalls nichts Besonderes. Und im Blick auf Josef, da fällt eigentlich hier nur auf, dass er eigentlich nur genannt wird, um an ihm vorbeizugehen. Denn der Engel Gabriel geht ja gerade nicht zu ihm. Genannt wird er keineswegs um seiner selbst willen, sondern, schauen wir uns mal den ganzen Satz an, wegen seiner Abstammung, wo er herkommt, nämlich aus dem Haus Davids. Das war das Interessante, nicht Josef. David, oh ja, dieser Name klingt. Dieser Mann nach dem Herzen Gottes, der König Israels, von diesem Mann, da wusste man noch etwas. Der lebte noch in den Herzen, in den Gedanken der Menschen. Mit ihm begann einst eine Dynastie, die dann jahrhundertelang bis zur babylonischen Gefangenschaft die Herrscher bildeten über das Haus Israel zunächst und dann über das Südreich. Davids Söhne, sie regierten jahrhundertelang in Jerusalem, viel länger als etwa in Preußen das Haus Hohenzollern. Aber das Haus Zollern, Haus Hohenzollern, das kennt man noch so irgendwie. Aber dagegen das Haus David zu dieser Zeit, zur Zeit Josefs, da hatte es schon lange keine Bedeutung mehr. Denn inzwischen war es ebenfalls wieder 500 Jahre her, dass der letzte Davide über Israel regierte. Nicht denken wir einmal an die mittelalterlichen Herrschergeschlechter, etwa Salia oder Staufer. Wir können heute noch die Burgen, die Kirchen, die sie gebaut haben, bewundern. Aber wer kennt heute noch Leute aus diesen Fürstengeschlechtern? Und so ungefähr müssen wir uns das vorstellen bei dem Josef. Auch er kommt aus dem Haus Davids, aber dadurch gewinnt Josef keinerlei Bedeutung. Er muss genauso hart für seinen Lebensunterhalt arbeiten wie jeder andere auch. Entscheidend jedoch ist, Gott zählt nicht nur Monate. Er zählt nicht nur die Monate von Elisabeths Schwangerschaft. Er zählt auch die Jahrhunderte seit David. Und seit David sind es inzwischen 1000 Jahre. Aber Gott hält seine Verheißungen. Und das ist keineswegs der Verdienst dieses Hauses Davids. Das Haus David, es hatte im Laufe der Jahre eine Unmenge von Schuld auf sich geladen. Es lag geradezu begraben unter einer Hypothek von Schuld. So viel Unglaube, so viel Götzendienst war auch in dieser Familie gewesen. Wie viele dieser Leute trugen dazu bei, das ganze Volk zu verführen. Und wenn Gott dann doch genau bei diesem Haus anknüpft, dann ist es bemerkenswert, wie er es tut. Der Engel Gabriel, er besucht nicht Josef, sondern er besucht seine verlobte Frau Maria. Vor etlichen Jahren waren Ute und ich in Florenz. Wir besuchten unter anderem auch die Gemäldegalerie, dort die Uffizien weltberühmt. Und mich beeindruckte unter anderem ein Bild, auf dem genau dieses Ereignis gemalt ist. Bezeichnenderweise kommt der Engel da durch die Hintertür herein. Vorne durch das offene Fenster Da sieht man, wie Josef draußen arbeitet, irgendetwas sägt oder zimmert. Josef, der aus dem Haus Davids dem Fleisch nach ist, er bekommt den Engel noch nicht einmal zu sehen. Gabriel, er macht gleichsam einen Bogen um den Daviden herum. Und er kommt durch die Hintertür in das Haus Davids. Nein, wenn Gott seine Verheißungen erfüllt, dann knüpft er nicht an Menschen an. Vielmehr liegt die Erfüllung einzig und allein an seiner Treue, an seiner Barmherzigkeit. Bei dem Evangelisten Matthäus lesen wir einmal, dass dies alles geschah, die Jungfrauenempfängnis, damit erfüllt wird, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, welcher spricht: Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Immanuel nennen, was übersetzt heißt Gott mit uns. Dieses Zeichen, von dem wir hier in Jesaja 7 lesen, das ist eine Folge der Sünde des Hauses Davids. Es ist ein Zeichen angesichts des Unglaubens dieses Volkes. Nicht wahr, erinnern wir uns, es war damals König Ahas, der es wagte, das Angebot Gottes abzulehnen, nämlich ein Zeichen der Ermutigung von Gott zu empfangen. Und darauf sagte dann der Prophet Jesaja: Dann wird Gott dir ein Zeichen geben. Dann wird Gott deinem Haus ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger. Und man wird diesen Sohn, den sie gebären wird, Immanuel nennen. Übrigens vollkommen zu Recht bestanden schon die Christen in der frühen Kirche darauf, dass dieses Wort sich keineswegs auf Hiskia oder vielleicht den Sohn Hiskias beziehen kann, sondern einzig und allein auf einen Gott. Nicht, man muss nur einmal den Zusammenhang anschauen, was dann weiter in den nächsten Kapiteln über den Sohn gesagt ist, der uns gegeben ist. Jesaja 9, Jesaja 11, da geht es weiter. Noch einmal, hier geht es nicht um einen Sohn, der aus dem Haus Davids geboren wird, sondern der hinein in das Haus Davids geboren wird. Aber mittlerweile ist auch das schon 7 Jahrhunderte her. Wer denkt noch daran? Wer erinnert sich noch daran, was Jesaja damals sagte? Aber einer ist da, der nicht vergisst: Gott. Und dieses Zeichen, so verkündigte es Jesaja einst, das ist zur Beschämung dem Haus Davids gegeben. Es ist aber auch zur Erlösung des Hauses David gegeben. Und nicht nur zur Erlösung dieses Hauses. Wenn es Weihnachten wird, wenn Christus kommt, dann können wir eigentlich nur eins: Wir können Danke stammeln, Danke sagen. Jede menschliche Leistung, sie ist ausgeschlossen. Und als Gabriel die Maria grüßt, da geschieht etwas, das noch nie einem Menschen geschehen ist. Und damit komme ich zum dritten Punkt. Gabriel ergrüßt Maria in Evas Geschlecht. Hunderttausende von Frauen, aber vor allem auch von Männern, liefen emporgereckten Hauptes auf der Erde umher. Kriegshelden nach gewonnener Schlacht. Millionen Menschen begrüßten sie, jubelten, jauchzten ihnen zu. In Geschichtsbüchern werden sie erwähnt. Aber nur Maria wird von einem Engel gegrüßt. du bist die Begnadigte. In deinem Schoß wird das Geschenk gewoben. Im Lukas-Evangelium im 11. Kapitel lesen wir einmal, dass eine Frau ausruft, als sie Jesus hört, als sie ihn sieht: Glückselig die Hände, die dich getragen haben. Gesegnet die Brüste, die dich gestillt haben. So ist es. Sie ist wirklich die Gesegnete unter den Frauen. Gabriel, er grüßt Maria, weil er den Sohn kennt. Gott erschien öfters in der Geschichte. Er erschien am Sinai und Israel bebte und zitterte. Gott stieg damals herab in der Wolkensäule, in der Stiftshütte, dann später im Tempel, in den Tempel. Aber dann durfte niemand dieses Gebäude betreten. Der Vorhang hing dazwischen, der Altar war dazwischen. Sündige Menschen können das Hochspannungsfeld der Heiligkeit Gottes nicht ertragen. Nun aber verschwindet dieser Vorhang. Gabriel, er grüßt Maria. Nicht deswegen übrigens, weil Maria voller Gnade ist. Auf Lateinisch plena gratia, wie Hieronymus diesen Vers hier in Lukas 1 übersetzt hat. Nicht diese Übersetzung ist leider bis zum heutigen Tag in der römisch-katholischen Kirche maßgeblich und verheerend in ihrer Auswirkung. Nicht unter anderem kam dann daher die Idee, dass Maria voller Gnade ist und selbst Gnade austeilen kann. Wenn wir das einmal durchschaut haben, dann ist es auch klar, was wir zu den verschiedenen, unterschiedlichen Marienwallfahrtsorten wie Lourdes oder Fatima zu denken haben. Nein, Gabriel grüßt hier Maria, die Begnadigte. Darum geht es. Er grüßt sie auf Erden. Nicht, weil sie einmal später in den Himmel aufgenommen wird, sondern im Gegenteil, weil ihr Platz in unserer Mitte ist. Die Völker, sie dürfen sich im Licht ihres Schoßes erfreuen. Bis hier, nach Gießen hin. Einmal sprach Gott zur Schlange: Ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und der Frau. Und zwischen ihrem Samen und deinem Samen. Der wird dir den Kopf zertreten, aber du wirst ihm die Ferse zermalmen. Ja, auch die Ferse von Davids Haus ist zermalmt. Da bleibt nichts von uns übrig. Josef, er steht beschämt an der Seite. Aber Evas Tochter, Maria, sie wird die Gesegnete. Ihr Same wird den Kopf der Schlange zertreten. Und durch Gabriel grüßt Gott in Maria uns. Soll ich sagen, das ganze Menschengeschlecht? Er grüßt uns und weist uns auf das Heil hin, das er für uns erworben hat. Und darauf sich vorzubereiten, das ist der Sinn dieser Adventszeit. Amen.